Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir alle kennen das Römerbrief-Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Halbvers aus dem Propheten Habakuk wird im Neuen Testament insgesamt dreimal zitiert, im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief. Über den Propheten Habakuk und den Zusammenhang, in dem dieses bekannte Zitat steht, ist wahrscheinlich weniger bekannt. Der Prophet Habakuk ist der achte der sogenannten 12 kleinen Propheten von Hosea bis Maleachi. Das Buch Habakuk umfasst 3 Kapitel. Vor allem die beiden ersten Kapitel sind dabei durch eine zusammenhängende Gedankenführung gekennzeichnet. Ich werde deshalb gleich die Verse 1, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 4 als Predigtext lesen. Das dritte Kapitel wird dann als Gebet neu eingeleitet und mit dem Vorsänger auf meinen Saiteninstrumenten abgeschlossen. Es kann als ein Psalm außerhalb des eigentlichen Psalters angesehen werden. Über den Propheten Habakuk ist nicht mehr bekannt als das, was im Buch Habakuk selber steht. Es gibt weiter keine innerbiblische Information. Das angekündigte Gericht Gottes durch die Chaldäer und das betende Ringen Habakuks mit Gott über dieses Gericht legten einen Zeitraum am Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus nahe. 626 vor Christus gründete der Chaldäer Nabopolassar das Neubabylonische Reich. Er machte sich von den Assyrern, die den Skythen-Einfall auszuhalten hatten, unabhängig. 612 vor Christus eroberte er zusammen mit den verbündeten Medern Ninive, die Hauptstadt des durch viele Kriege erschöpften Assyriens, das Gericht über das Nordreich Israel gebracht hatte. Babylon wurde die neue Großmacht, mit der Juda von da ab zu rechnen hatte. Nabopolassars Sohn besiegte noch als Kronprinz 605 vor Christus den ägyptischen Pharao und verfolgte ihn bis an die ägyptische Grenze, musste dann aber wohl wegen des Todes seines Vaters zurück nach Babylon. Auf diesen Zug führte er auch Gefangene aus Jerusalem fort, unter anderem Daniel. Zur Zeit Habakuks steht der Tempel noch. Das ergibt sich aus dem 20. Vers des 2. Kapitels, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Tempel wurde 586 vor Christus im 19. Regierungsjahr des Königs Nebukadnezar durch die Chaldäer oder Babylonier zerstört. Habakuk lebte wahrscheinlich zur Zeit des letzten gottesfürchtigen Königs vor der babylonischen Gefangenschaft, des Königs Josia und dessen gottlosen Söhnen und Nachfolgern Joahas und Jehoiakim oder Joachim. Habakuks Klage über die Zustände in Juda spiegeln möglicherweise den Zeitraum nach Josias Tod wieder, als Reformen dieses gottesfürchtigen Königs durch seine Nachfolger schnell wieder umgeworfen wurden. Der Prophet Habakuk gehört somit grob in denselben Zeitraum wie Jeremia, Ezekiel, Daniel und Zephania. Wir hören jetzt auf das Wort Gottes aus dem Propheten Habakuk, die Verse 1, Vers 1 bis 2, Vers 4. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat: Wie lange, o Herr, rufe ich, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fernher kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter streben vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Er spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigen zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in seinen Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auf seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakuk richtet im Verlauf dieser Zwiesprache im Gebet zwei Fragen an Gott. Habakuks erste Frage: Warum siehst du, o Herr, der Gottlosigkeit, dem Elend und der Ungerechtigkeit in Israel einfach tatenlos zu? Wieso antwortest du nicht? Warum hilfst du nicht? Und Habakuks zweite Frage: Wie kannst du, o Herr, das Gericht über dein Volk so durchführen, wie du es angekündigt hast? Ist das der richtige Weg? Und nach jeder Frage erfolgt Gottes Antwort. Wie lange, o Herr, rufe ich, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? So beginnt Habakuk das, was er geschaut hat. Die Botschaft, die er von Gott bekommen hat. In dem Vers 1 heißt es, der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Was der Prophet vorbringt, ist ein Gebet. Es ist eine Anrede Gottes und nicht die blinde, ziellose Theodizee-Frage. Es ist nicht die Frage, wie kann ein gerechter Gott das zulassen. Es ist nicht die mehr oder weniger intellektuell versteckte Frage, ihr Christen. Bei all dem Leid in der Welt, bei all den Triumphen der Ungerechtigkeit, kann ich nicht mehr an euren Gott glauben, als hätten sie vorher daran geglaubt. Es ist nicht diese blinde Frage, sondern ein sich Wenden an den Herrn der Welt, an den Gott Israels, von dem der Beter weiß, dass er das Gebet hört. Er spricht nicht von Gott in der dritten Person, er spricht mit Gott in der zweiten Person. Du, er spricht ihn an. Herr, schau dir an, was geschieht. Warum schaust du dem zu? Kennen wir dieses Gebet des Habakuk? Und wenn nicht, stehen wir davor oder nach dieser Frage? Es gibt ja auch viel zu beklagen. Ungerechtigkeit in der Politik, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, Zerstörung der Familien, Ungerechtigkeit in den Kirchen, in der Wirtschaft, in unserem beruflichen Umfeld, Ungerechtigkeiten in unserem persönlichen Umfeld, im Alltag. Und ich meine hier nicht, wie man es teilweise hört, kleine Scharmützel, Neidereien, Spielereien. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Predigt den Satz gehört habt, alle Not kommt aus dem Vergleichen. Wer das, was Menschen einander antun, auf solche billige Formeln bringt, der nimmt offensichtlich weder sich noch seine Mitmenschen ernst. Wir bekommen häufig gesagt, dass wir unsere eigene Sünde im Blick haben sollen. Das ist natürlich richtig. Und wir kennen ja auch alle das Gleichnis Jesu vom Balken in unserem Auge, den wir zuerst angehen sollten und dann erst den Splitter im Auge des anderen. Aber auch die Sünden der anderen gehören zu unserer täglichen Realität, zu unserem Alltag. Und noch einmal, stehen wir vor dieser Frage oder nach dieser Frage aus Vers 3? Warum lässt du mich elend sehen und schaust dem Jammer zu? Haben wir sie noch nie gestellt? Oder sind wir darüber hinaus? Geht es uns noch so gut, dass wir sie nicht gestellt haben? Nun, es geht uns sicher besser als vielen anderen Völkern auf dieser Erde, das ist keine Frage. Aber wir ahnen oder befürchten, dass wir uns auf dem absteigenden Ast befinden. Oder wissen wir, dass wir nicht jammern sollen, dass wir keine Warum-Fragen stellen dürfen? So wie ich es in der Vorbereitung an der Stelle gelesen habe, wir dürfen seufzen, aber nicht murren. Sind wir überzeugt, dass wir diese Theodizee-Frage, die Frage, wie ein guter Gott das Unheil alles zulassen kann, dass das eine Frage des Unglaubens ist? Nun, Habakuk stellt diese Frage. Warum? Wie lange noch? Er stellt sie Gott. Vielleicht ist unser Problem, dass wir zwar jammern, aber diese Fragen noch nie Gott gestellt haben. Warum siehst du den vielen Abtreibungen zu? Warum dürfen Machtmenschen über Hunderte, Tausende von Leichen gehen in vielen Ländern der Erde im eigentlichen Sinn des Wortes und in unserem Volk halt noch übertragen? Warum wird den Gewalttätigen, den Skrupellosen keine Einheit geboten? Warum wird der Lüge keine Einheit geboten? Warum siehst du all diesen Irrwegen, diesen Selbstbeweihräucherungen, diesen Intrigen zu? Beklagen tun wir das alles immer wieder, aber nicht immer im Gebet. Was sagen wir denn damit aus, wenn wir das Unheil, den Jammer, den Frevel, die Sünde ins Gebet bringen? Erstens, wir überlassen das Richten Gott. Wir nennen das Unrecht, die Sünde, den Frevel unserem Vater und überlassen sie ihm. Zweitens, wir geben zu, dass wir das Problem nicht selbst lösen können. Ich bin in einer Zeit im christlichen Kontext groß geworden, wo es darum ging, oder zumindest auch sehr stark darum ging, die Welt zu retten oder zumindest zu verbessern. Viele in unserem EC-Jugendbund haben sich in der Dritte Weltladen engagiert, haben Palästinensertücher getragen. Manche waren in Diskussionen über die Schrecklichkeit von Tierversuchen viel engagierter als bei biblischen Themen. Aber wir können die Probleme dieser Welt nicht lösen. Wir müssen die Verantwortung abgeben. Sie ist zu schwer für uns. Und drittens, die Probleme werden, oder besser, die Sünde wird ins rechte Licht gerückt, wenn wir unsere Klage zum Gebet machen. Was wir zum Gebet machen, das wird gefiltert. Manch ungerechtfertigte Klage verstummt, andere Dinge aber sehen wir im Lichte von Gottes Wort noch klarer und intensiver. Wie lange, o Herr, rufe ich, ohne dass du hörst? Nicht nur an sich und seiner Umgebung hat Habakuk erkannt, wie es um ihn und sein Volk steht, sondern im Gebet, in der Zwiesprache mit Gott. Das, was er vorbringt, ist gefiltert, erprobt in seinem Gebetsleben. Er hat es Gott schon oft genannt. Nun, was beklagt Habakuk in seiner Zeit, in seinem Volk, in dem von Gott erwählten Juda? Verse 3 und 4. Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum bekommt das Urteil verkehrt heraus. Unrecht, Bosheit, Bedrückung, Gewalttat, Zank und Streit. So wird Israel charakterisiert. Es werden falsche Urteile gefällt. Das Recht bricht nicht mehr durch. Es ist in der Bibel immer wieder interessant, wie wichtig Gott und seinen Boten die Herstellung des Rechts ist. Gemeint ist hier vor allem auch das, was man heute als Zivilrecht bezeichnet. Das Recht im Umgang der einzelnen Menschen untereinander, in Wirtschaft, Familie und Gesellschaft. Aber zu denken ist natürlich auch an das öffentliche Recht und das Strafrecht, was die Propheten neben dem Götzendienst vor allem anprangern. Das ist, dass das Recht der Witwen und Waisen gebeugt wird, dass der, wie man heute sagen würde, sozial Schwächere sein Recht nicht durchsetzen kann. Dazu will ich einige Stellen aus Mose und dem Propheten Jesaja lesen. 2. Mose 23, die Verse 2 bis 3. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist, und sollst in einem Rechtsverfahren nicht so aussagen, dass du dich der Mehrheit fügst und das Recht beugst. Du sollst auch den Geringen in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. Und die Verse 6 bis 8. Du sollst das Recht des Armen in seinem Rechtsstreit nicht beugen. Von einem unlauteren Verfahren sollst du dich fernhalten. Wer unschuldig und im Recht ist, dem bringe nicht um sein Leben. Denn ich spreche den Schuldigen nicht frei. Du sollst dich nicht bestechen lassen, denn Bestechung macht Sehende blind und verkehrt die Sache derer, die im Recht sind. Und noch einmal aus 3. Mose 19, Vers 15, das war ja vorhin schon in der Lesung des Gesetzes. Ihr sollt in der Rechtsprechung kein Unrecht tun. Du sollst weder für einen Geringen noch für einen Großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deine Stammesgenossen richten. Also auch für den Geringen, den Armen, soll das Recht nicht gebeugt werden. Für den Großen natürlich auch nicht. Aber das ist ja den meisten Menschen eher einzusehen. Denn Jesaja 1, Vers 17, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Und Vers 23, deine Fürsten sind Aufrührer und eine Bande von Dieben. Alle lassen sich gerne bestechen und jagen Geschenken nach. Sie verschaffen den Weisen kein Recht. Die Sache der Witwen gelangt nicht vor sie. Ohne Rechtssicherheit kann ein Volk, kann eine Gesellschaft, kann das Wirtschaftsleben, kann das Familienleben nicht gedeihen. Ein Volkswirt würde darauf hinweisen, dass sich bei mangelnder Rechtssicherheit die Transaktionskosten erhöhen. Die Kosten der gegenseitigen Absicherung nehmen zu. Viele Geschäfte kommen gar nicht mehr zustande. Das Wirtschaftsleben nimmt Schaden. Investitionen werden nicht getätigt, wenn Eigentum nicht garantiert werden kann. Gott ist das Recht sehr wichtig. Jeder soll in der Lage sein, sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Hier in Juda wurde aber nicht mehr nach Gottes Gebot gefragt. Habakuk weist hier übrigens nirgends auf den anderen großen Sündenbereich hin, wenn man das so einteilen kann. Es geht hier nirgendwo um Götzendienst. Obwohl doch nach 2. Könige 23 das der Grund war, weshalb Gott sich selbst durch den gottesfürchtigen Josia nicht mehr in seinem Zorn gegen Juda umstimmen ließ. Es war vor allem König Manasse gewesen, der Gott durch Abgötterei der schlimmsten Sorte herausgefordert hatte. Habakuk spricht zwar vom Gottlosen, der gegen den Gerechten vorgeht, aber das Gewicht seiner Klage betrifft nicht das religiöse Leben, falsche religiöse Praktiken, Götzendienst und Abgötterei. Er blickt zwar auch tiefer als die reine Mitmenschlichkeit, er sieht den Hintergrund des Fehlverhaltens in der Gottlosigkeit des Sünders. Aber sein Schwerpunkt liegt darauf, dass das Recht Gottes mit Füßen getreten wird, dass dem Einzelnen der Raum zum Leben, die Rechtssicherheit weggenommen wird. Es werden falsche Urteile gefällt. Der Einzelne kommt nicht mehr zu seinem Recht. Es gilt das Recht des Stärkeren, das Recht des Skrupelloseren, das Recht des Blenders. Es gilt, Oberst sticht unter. Der Prophet ruft und Gott reagiert nicht. Doch Gott antwortet. Vers 5. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk. Was antwortet Gott dem Beter? Schau doch in die Zeitung. Oder genauer noch, schaut, Plural. Ganz Juda ist angesprochen. Schaut doch in die Zeitung, ins Fernsehen. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Der Herr antwortet, seht euch einmal um unter den Völkern. Ihr werdet staunen. Es tut sich etwas, ihr werdet es erleben. Wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet ihm nicht glauben. Es braut sich etwas zusammen. Und dieses Etwas, dieses Drohszenario, es kommt von Gott, es befindet sich bereits im Entstehen. Wenn man hinsieht, kann man es nicht übersehen. Gott erweckt die Chaldäer oder die Babylonier. Gott schickt das Gericht. Was hier steht, würde ein Historiker natürlich niemals so ausdrücken. Die Entstehung des babylonischen Weltreiches und den Untergang des Assyrischen würde er natürlich ganz anders erklären. Aber das hier ist die eigentlich richtige Sicht auf die Welt der geschichtlichen Ereignisse. Gott sitzt im Regimente. Er lässt Weltreiche entstehen und untergehen. Und auch die Babylonier werden gerichtet. Davon handelt das zweite Kapitel. Wir selbst sollten sicher bei der Deutung von geschichtlichen Ereignissen vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, dass Gott der Herr der ganzen Welt ist und die Bibel ganz klar zu erkennen gibt, dass die Herrschenden in seiner Hand sind. Auch das Unheil zeigt nicht, dass Gott die Geschichte entglitten wäre. Ich erwecke die Chaldäer. Wie handelt Gott? Er bringt sein Volk in Bedrängnis. Bedrängnis oder Vernichtung? Gericht oder Züchtigung? Das ist erst einmal nicht klar. Er setzt das Volk Gottes und seine Umgebung einem neuen Eroberer auf der Weltbühne aus. Dies ist keine Panne, sondern Gottes Handeln. Und die Vollstrecker des Gerichts, die Werkzeuge Gottes, sind alles andere als Heilige. Auf die Mahner, die Propheten, wollte das Volk Gottes nicht mehr hören. Jetzt kommen andere Werkzeuge Gottes. Sie sind ungestüm und sie laden dabei selbst dauernd Schuld auf sich. Vers 11, dann fährt es das Volk der Chaldäer daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Das Volk, das Gott herbeiruft, ist selbst maßlos. Es sieht nicht seine eigene Abhängigkeit. Es glaubt, dass es seinen Siegeszug aus eigener Kraft angetreten hat. Es glaubt an sich selbst. Ich erwecke die Chaldäer. Man kann sich fragen, ob man nicht auch manche Ereignisse der jüngsten Geschichte hier einordnen kann. Man kann hier vielleicht an den 11. September 2001 denken, aber auch an die zunehmend schwierigere Situation in deutschen Städten, die schwelende Angst vor Terror oder eine stagnierende wirtschaftliche Situation, die nicht mehr allen genug Arbeit gibt. Wird hier nicht auch eine zunehmend gottlosere Gesellschaft und ein oberflächliches Christentum von Gott herausgefordert? Man kann hier sicher verschiedene Bezüge herstellen und man kann auch immer wieder darauf hinweisen, dass man das nicht so sagen kann. Aber wenn man hier den Text aus Habakuk und vergleichbare Geschichten aus dem Alten Testament hinzuzieht, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass Gott immer wieder so gehandelt hat. Ich erwecke die Chaldäer. Gott schickt Probleme. Er bringt sein Volk in Bedrängnis. Was ist nun die Reaktion Habakuks auf diese Ankündigung? Habakuks zweite Frage. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht anschauen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Der Prophet Habakuk nimmt Zuflucht bei Gott. Wir wissen nicht, welche Antwort er auf sein erstes Gebet erwartet hat oder welche er sich gewünscht hätte. Er hat sicher gewünscht, dass sein Volk in Frieden nach dem Gesetz Gottes leben würde. Vielleicht hat er auch gewünscht, dass das eintreten würde, was sein Zeitgenosse Jeremia gesehen hat. In Jeremia 31, Vers 33, dieser bekannte Vers, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Aber jetzt, nachdem er die Gerichtsandrohung gehört hat, flieht er zu Gott. Er ist überzeugt, wir werden nicht sterben. Wie Jeremia in Klagelieder sagt, denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. In Klagelieder 3. Im Gericht leuchtet auch immer die Gnade, das Erbarmen Gottes auf. Heute besteht immer eher die Gefahr, dass das Gerichtshandeln Gottes verschwiegen wird, aber auch das Erbarmen darf nicht verschwiegen werden. Auch in Habakuk 3, Vers 2 heißt es, im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Aber Habakuk bringt noch einen Gedanken vor. Wieder eine Warum-Frage. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose dem verschlingt, der gerechter ist als er? Hier spricht Habakuk als Prophet. Das Gericht ist ja, davon ist auszugehen, noch nicht eingetreten. Es ist angekündigt und Habakuk weiß, dass es kommen wird. Er sieht es vor seinem geistigen Auge. Die kommenden Szenen spielen sich vor seinem geistigen Auge ab und er fragt, wie kannst du, o Herr, das zulassen? Wie kannst du das mit ansehen? Habakuk versteht nicht, warum Gott so handeln kann. Auf der einen Seite flieht er zu Gott. Wohin sollte er auch sonst gehen und vertraut auf Gottes Erbarmen. Auf der anderen Seite ist sein Verstand immer hier am Ende. Er ist verwirrt. Von Genugtuung keine Spur. Bei allem, was sich Juda hat zu Schulden kommen lassen, waren sie noch immer gerechter als diese Chaldäer, die vom Gott des Himmels, wie es bei Daniel dann heißt, nichts wissen. Wie kannst du, o Herr, mit ansehen, wie diese Frevler dein Volk vernichten? Wie kannst du mit ansehen, wie deine Kirche zugrunde gerichtet wird? Diese Einschätzung Habakuks bleibt so stehen. Die Chaldäer als Werkzeug von Gottes Gericht haben keinerlei Vorzug vor dem Volk Gottes. Sie sind schlimmer als dieses. Sie haben kein Anrecht zu triumphieren. Dem wird nicht widersprochen. Das ist so. Die Chaldäer selbst haben keinerlei eigenes Anrecht, das Volk Gottes zu richten. Gott benutzt sie, aber das ist in keiner Weise in ihrer Qualität begründet. Ganz im Gegenteil, denn es ist von Anfang an klar, dass sie beständig ihre eigene Schuld dabei auf sich laden. Was bleibt, ist die Verwirrung Habakuks. Er versteht das Handeln Gottes nicht, genauso wie Jeremia oder wie Hiob. Er steigt auf seine Warte, Kapitel 2, Vers 1, und hält Ausschau nach Gottes Antwort auf seine zweite Frage. Er wartet. Und er hält wieder Antwort. Du sollst die jetzt kommende Offenbarung deutlich aufschreiben. Was er aufschreiben soll, das wird gewiss eintreffen, auch wenn es zu verziehen scheint. Er soll warten, denn es kommt bestimmt. Nun, was ist diese Offenbarung? Die zweite Antwort Gottes. Was soll Habakuk deutlich aufschreiben, damit die Vorbeikommenden es geläufig lesen können, ohne sich anstrengen zu müssen? Es ist ein doppeltes. Zwei gegensätzliche Merkmale werden gegenübergestellt. Siehe, der Vermessene oder der Aufgeblasene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Was hatte Habakuk gefragt in Kapitel 1, Vers 13? Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose dem verschlingt, der gerechter ist als er? Nun erhält er die Antwort Gottes. Gott macht sehr wohl einen Unterschied. Er sieht die Vermessenheit der Chaldäer, ihr Aufgeblasensein. Sie vertrauen auf sich selbst und sie sind aus tiefstem Innern unaufrichtig. Die Seele des Vermessenen ist unaufrichtig. Sein ganzes Denken und Fühlen ist unaufrichtig. Die Wurzel ist faul und bringt entsprechende Früchte hervor. So folgt denn ab Vers 5 des zweiten Kapitels die Androhung des Gerichts über die Chaldäer. Es beginnt mit einer Schmähung. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Sie sind betrunken. Sie können nicht klar denken. Der Wein hat ihren Verstand vernebelt. Es folgen dann 5 Weherufe. Wehe dem. Der Gerechte aber wird leben, und zwar aus Glauben. Durch das treue Festhalten, vertrauende Festhalten an Gott und seinem Wort. Habakuk hatte in seiner Frage den gottlosen Frevler und den Gerechten gegenübergestellt. Und Gott tut das in seiner Antwort auch. Er stellt den Vermessenen und den Gerechten gegenüber. und der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Habakuk hatte recht in Vers 12. Wir werden nicht sterben. Wir werden nicht umkommen im Gericht. Wir werden leben. Paulus greift diesen Vers Habakuks zweimal auf als Kronzeugen für die Rechtfertigung aus Glauben, und zwar im Römerbrief und im Galaterbrief. Der Vermessene, der sein Heil in seiner eigenen Kraft sieht, an ihm hat Gott kein Gefallen. Wer aber seine Hoffnung und Zuversicht auf Gott setzt, der wird leben. Er ist gerechtfertigt vor Gott. Auch in Hebräer 10 wird das zweite Kapitel aus Habakuk wiedergegeben und ausgelegt. Hier wird das Festhalten an der Zuversicht und das Ausharren im Glauben betont. Ich lese ab Vers 35, Hebräer 10, Vers 35. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte wird aus Glauben leben, doch wenn der Feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen, zu verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Für beide Aspekte, für erstens die Rechtfertigung, das Gerechtsein vor Gott, dass Gott angenehm sein durch Glauben, wie es im Römer- und Galaterbrief dargelegt wird, und zweitens für das ausharrende Leben bleiben, für das Erlangen der Verheißung, für das Leben mit und später bei Gott nach dem Hebräerbrief. Für beide Aspekte ist der Prophet Habakuk ein alttestamentlicher Zeuge. Den Rest des zweiten Kapitels des Buches Habakuk kann man als Entfaltung des Themas aus Vers 4 sehen. So heißt es etwa in Vers 13, siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Aber gleich darauf in Vers 14 weitreichende Verheißungsworte. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie Wasser den Meeresgrund bedecken. Ich will die Verse des zweiten Kapitels jetzt nicht mehr im Einzelnen durchgehen, aber das Ende des Buches will ich Ihnen oder euch nicht vorenthalten. Es ist eine Entfaltung des, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ich lese jetzt das Ende des Kapitels 3, Vers 16. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib wegen dieser Stimme, erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße erzitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Und die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Wie Hiob bekommt Habakuk eigentlich keine abschließende Antwort. Er freut sich aber dennoch an Gott. Habakuk vertraut auf Gott in der herannahenden Katastrophe. Gott hat ihn sehen lassen, was er tun will. Er und mit ihm das ganze Volk wird in eine Situation kommen, in dem ihm alles unter den Füßen wegbrechen wird. Aber er wird Gott weiterhin vertrauen. Er wird sich an ihm freuen. Und Gott wird ihm helfen, sichere Schritte zu tun. Trittsicher wie ein Hirsch auf steil abfallende Berghöhen. Gott wird ihn auf seine Höhen geleiten. Er hat einen Platz für ihn, auch in dem bevorstehenden Chaos. Er stellt mich auf meine Höhen. Er macht meine Füße so trittsicher wie die der Hirsche im Gebirge. Der Gerechte wird aus Glauben leben, wie es im Psalm 31, Vers 9 heißt, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Geschenktes Leben, Leben aus Gott, Leben, das in die Ewigkeit mündet. warum Gott so und nicht anders handelt im Gericht, diese Frage bleibt letztlich offen. Habakuk aber vertraut Gott, dass der ihm auch in den kommenden Schwierigkeiten weiten Raum geben wird, dass er ihm wird sichere Tritte machen lassen, dass er ihn auf Höhen führen wird und dass er sich an Gott freuen wird. Und mit ihm die anderen Gerechten in Juda, die wie er aus Glauben leben. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Wie Paul Gerhardt dichtet, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Amen.